Unser Limiter sind Schreiner. Wir haben alles andere safe.
Was macht ihr aktuell, um auf euch aufmerksam zu machen?
Wir haben jetzt sogar schon einen Kontakt geknüpft mit einer Vermittlerfirma, die Azubis aus Indonesien nach Deutschland bringt. Solche Geschichten muss ich da schon überdenken, weil die Leute noch nicht gemerkt haben, dass wenn ihr Kind Schreiner lernt, dass es meiner Meinung nach eine super Zukunft vor sich hat. Besser als jeder Banker.
Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Wosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Willkommen zu einer neuen Folge von Medizinliebe. Ich bin Johannes Wosilat und heute bin ich zu Gast bei Jürgen Meyer, dem Geschäftsführer der Meyer GmbH, einem Familienunternehmen in der Innenarchitektur und Möbelmanufaktur mit Hauptsitz in Sulzfeld in Baden-Württemberg. Aus einer einfachen kleineren Schreinerei mit knappen 11 Mitarbeitern entstanden, steht heute Meyer mit 120 Mitarbeitern da. Die Schreinerei-Themen waren Jürgen und seinem Bruder Frank nicht genug, denn sie hatten Größeres vor. Vollanbieter zu werden mit Fokus auf medizinischen Praxen. Heute richten sie knapp 3 Praxen in der Woche ein. Außerdem kennt man Jürgen von der Bühne. Seine Band Phil ist sehr bekannt und spielt regelmäßig vor tausenden Menschen. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die Frage, wie ich sie mir auch gestellt habe, wie man auf der einen Seite ein Unternehmen führt und aufbaut mit 120 Mitarbeitern und auf der anderen Seite eine Rampensau des Herrn ist. Wie das geht und welche Qualitäten man dafür mitbringen muss, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Und eins kann ich euch schon sagen, egal ob Möbelmanufaktur oder Band, beide Seiten benötigen das Unternehmergehen und eine Riesenportion Bock auf Machen. Und wer jetzt glaubt, dass es damit gewesen ist, hat sich geirrt, denn Meyer ist auch Investor und Bauherr und betreibt heute 8 medizinische Zentren, wo sie alles abdecken von Idee, Konzept, Projektierung, Bauen und Einrichten. Und bevor das Intro jetzt noch länger geht, tauchen wir jetzt direkt ein in das Interview mit Jürgen Meyer. Viel Spaß, euer Johannes von Medizinliebe. Jürgen, vielen Dank für deine Einladung.
Gerne.
Erzähl doch mal in einem Satz, wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Jürgen Meyer, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Firmengruppe Meyer und habe da die Geschäftsführerfunktion. Kümmere mich um die ganzen Bereiche, die nach draußen gehen, Kommunikation, Kundenkontakte, Messe und so weiter, Planungsteam, Projektmanagement, und mit meinem Bruder zusammen führe ich diese Firma. Und er kümmert sich um das ganze Thema Produktion, Betriebswirtschaft.
Okay.
Also wir sind beide so aufgestellt, dass jeder das macht, was der andere nicht mag.
Echt?
Ja,
und das hat auch geklappt?
Wir ergänzen uns super, ja, muss man wirklich sagen.
War das klar von vornherein, dass ihr diese Schwerpunkte habt?
Wir haben ja zu Beginn, als wir die Firma übernommen haben, da waren wir früher noch selber in der Produktion und alles, und haben selber zusammen Praxen eingebaut. Von daher wissen wir auch, wie es geht. Und dann hat sich schon der Weg so ein bisschen geteilt, weil der eine wollte halt mehr das, der andere mehr das. Und dann ging das einfach so wie 2 Autobahnen nebeneinander gebaut. Beide gehen zum gleichen Ziel. Jeder gibt Gas.
Ihr seid jetzt ja auch jetzt nicht mehr klein. Ihr habt jetzt mehr als 100 Mitarbeiter. Und als du den Laden übernommen hast mit deinem Bruder, wart ihr viel kleiner. Wie groß wart ihr da?
Da waren wir so 12, 13. So.
Also wie eine typische Größe einer Schreinerei eigentlich.
Wir haben damals schon begonnen gehabt, Praxen zu machen. Durch einen Zufall sind wir auf das Thema gekommen eigentlich. Wir wollten aber dann auch schnell, ich sage jetzt mal, so ein Vollanbieter werden. Und wollten auch wirklich was Schönes machen. Also früher gab es ja die Schreinerei-Themen, die waren uns irgendwann lästig, so Zimmertüren einbauen, Holzböden verlegen, Holzdecken hochmachen. Das war nicht mehr unser Thema.
Ja.
Wir wollten auch das Thema Innenarchitektur, das war auch so mein Steckenpferd, nach vorne bringen. Und habe dann halt begonnen, peu à peu eine Planungsabteilung aufzubauen, die Produktion entsprechend anzupassen, den direkten Kontakt mit den Kunden zu suchen. Wir sind auf Messen gegangen, wo viele drumherum gesagt haben, sei noch ganz dicht, ihr fahrt nach Düsseldorf auf eine Messe von Sulzfeld. Aber wenn wir das nicht gemacht hätten, würde es das nicht mehr geben.
Ja.
Das wird es nicht mehr geben in der Form.
Gefühlt, Sulzfeld ist ja
Metropole.
60. Also ich sag, also eigentlich ist es genau inmitten Baden-Württemberg, so von meinem Gefühl.
So verkaufe ich es auch immer. Ja, genau. Ja.
Ich glaube, es stimmt nämlich nicht ganz, weil Tübingen ist der Mittelpunkt Baden-Württembergs. Aber Tübingen ist zu klein, aber
genau.
Stuttgart, Karlsruhe, dann haben wir Heidelberg,
und Sinsheim, Heilbronn.
Ja.
In diesem Kreis, wenn man sich das vorstellt, genau in der Mitte.
Genau. Wir haben ja viele Kunden, die fliegen, zum Beispiel von Hamburg nach Stuttgart. Und dann haben wir von dort aus einen Shuttle-Service, dass sie hierher kommen.
Okay.
Und die wundern sich, dass sie nochmal genauso lange Auto fahren, wie sie geflogen sind. Ne?
Ja, tatsächlich.
Aber die sehen den Kraichgau.
Ja.
Da zahlen andere Geld dafür. Also von daher. Wir fühlen uns hier schon wohl. Es hat sich hier super entwickelt. Wir haben ja alle Mitarbeiter in der Umgebung, die kommen von hier, unsere ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Problem ist schon ein kleines bisschen, dass alle, die jetzt Schreiner machen wollen und alle, die Schreiner lernen wollen, dass die schon bei uns arbeiten. Also unser Wachstum wird gerade ein bisschen durch die Mitarbeiter limitiert,
ja.
Weil wir den ländlichen Raum hier natürlich schon ein bisschen abgegrast haben.
Und wahrscheinlich, weil es auch nicht so unglaublich viele hier drumherum gibt, oder?
Nein. Ist so. Ja. Die es gibt, die arbeiten bei uns, ne, die meisten.
Ja. Das heißt, euer Radius, wo ihr rekrutiert, geht da wahrscheinlich auch noch bis Stuttgart, oder? Oder?
Ja, also ich sage mal, wenn du einen brauchst oder eine Mitarbeiterin brauchst, die jeden Morgen um 7 da sein muss und bis 16 Uhr in der Produktion, dann fahren die ungern von Stuttgart hierher. Mhm. Würde ich auch nicht machen.
Ja. Ja.
Projektmanagement, Planungsabteilung, wo man Homeoffice machen kann und das funktioniert alles. Meine große Tochter, die ist auch unsere ganzen Kinder sind ja mittlerweile in der Firma mit drin. Mhm. Mein Bruder seine 3, meine 3. Mhm. Also ist so ein richtiger Family-Clan. Morgen haben wir Familienbesprechung.
Okay.
Und meine große Tochter, die wohnt in New York, England. Die arbeitet von dort aus. Das funktioniert, super Bombe.
Sehr
aber
cool.
Produktion geht nicht. Ja.
Nee.
Denn dann kannst du auch die Maschine mit eingeben, das geht ja nicht.
Aber man muss auch dazu sagen, dass wenn man den Job eines Schreiners vergleicht vor 30 Jahren und heute habt ihr wahrscheinlich zig CNC-Fräsen.
Klar.
Also, liebe Zuhörer und alle, die es schauen, wenn hier so Geräusche entstehen, liegt das nicht daran, dass wir am Flughafen sind und Flugzeuge hier drüber fliegen, sondern wie jetzt gerade. Irgendwelche CNC-Fräsen laufen oder irgendetwas anderes gerade. Ja,
in dem Bereich werden jetzt gerade fertige Möbel zum Versand geholt.
Ah, top.
Höre ich immer gern.
Ja, weil dann die Rechnung bald kommt wahrscheinlich. Ja,
irgendwann kommt dann die Rechnung.
Ja, ich höre es tatsächlich nicht so gern. Okay. Aber that's life.
Das hört auch auf wieder.
Nee, ist alles gut. Ich möchte ja auch, normalerweise kommen auch viele zu mir ins Studio. Mhm. Aber was noch schöner ist, wenn man eben auch zeigen kann, wo meine Interviewpartner sind. Deswegen bevorzuge ich eigentlich auch gerne, dass ich vor Ort bin. Und das hat aber leider nicht immer mit absoluten Ruhe- und Studiosituationen zu tun, sondern wie der Betrieb halt eben so läuft.
Live.
Ja, live. Ja. Und deswegen ist das kein Thema.
Nee. Okay.
ich finde es total spannend. Von 12 Leuten auf 120.
Ja, knapp 120 sind wir jetzt.
Das ist natürlich, hat ja nicht nur mit, ich kaufe jetzt eine zusätzliche CNC-Fräse zu tun, sondern es hat ja auch mit Mitarbeiterführung zu tun. Musstest du das lernen?
Ja, das gab auch unterschiedliche Phasen. Wenn du so eine Truppe mit 20, 30 Leuten bist, dann hast du eine Struktur A. Wenn es irgendwann mal 50, 60 sind, brauchst du Struktur B. Und das Gleiche brauchen wir jetzt mit D oder E. Mhm. Da kommen immer wieder neue Situationen. Wir selber, mein Bruder und ich, haben dann ja auch den operativen Bereich, wo wir selber montieren oder wo wir selber Dinge machen, den musste man natürlich verlassen. Wir haben dann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter rekrutiert, die diese Bereiche dann praktisch komplett abdecken und die wir unterstützen, die wir eben auch dann, wo wir auch Controlling machen natürlich, wo wir auch Planungen machen. Mhm. Und das hat sich über die Jahre einfach massiv verstärkt, weil die Planung ist bei uns natürlich, oder auch die Produktionsplanung ist bei uns elementar. Ne?
Also eigentlich bevor produziert wird, ne?
Ganz viel, viel früher. Viel, viel früher schon. Mhm.
Das heißt, ihr müsst auch vor Ort sein wahrscheinlich auch.
Wir müssen bei den Projekten nicht mehr vor Ort sein. Mein Bruder und ich.
Also okay, ihr beide.
Firma, unsere Firma schon, klar.
Ja.
Also vielleicht um das Spektrum der Firma mal zu erläutern. Mhm. Wir fangen ja ganz vorne an. Das heißt, Kunden kommen zu uns und sagen, hey, Ich habe jetzt eine Räumlichkeit, ich möchte da drin meine Praxis machen oder ich möchte da drin eine neue Küche haben oder ich möchte da drin ein Büro eröffnen. Weil unsere Firmengruppe betreut ja praktisch nicht nur Ärzte, wobei das Gros, 85-87% Arzt, Medizin.
Okay.
Und der Rest ist dann praktisch Privathauseinrichtungen, Businessbereiche, Büros und so weiter, die wir gestalten und einrichten.
Ah, doch so viel Mediziner?
Ja, total. Ja. Wir richten pro Woche im Schnitt 3 Praxen ein.
Okay, das ist eine Nummer. Ja.
Und wir beginnen ganz vorne. Das heißt, die Kunden kommen, haben eine Hülle, haben eine Bestandshülle oder bauen neu oder gehen in ein neues Zentrum rein und bekommen von uns dann von A bis Z die Planungsphasen. Das heißt, wir erstellen das Grundrisskonzept, wir erstellen die ganzen Fachplanungen, Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär, wir erstellen Beleuchtungskonzepte, Interior Design Konzept, wir haben eine CI-Abteilung, also eine Grafikdesign-Abteilung, die das CI-Konzept mit betreut. Und dann geht alles, was wir entworfen haben, bei uns in Produktion. Jetzt mal mit Ausnahme von einem Sessel oder so, ja. Eine Lounge machen wir schon wieder in der Produktion.
Also selbst Ablüftung, also Lüftungsanlagen auch.
Die gehen nicht in Produktion, die planen wir.
Die planen
wir. Aber alles, was wir im Interior Design Konzept entworfen haben, das heißt von der Rezeptionstheke bis zum Umkleidespind, von der Küche bis zum Hauswirtschaftsraum, von der Kanzlei bis zur Bäckerei, all die Einrichtungen, die da benötigt werden, werden von uns produziert. Deshalb haben wir hier dann auch eine Ausstellung, wo wir jetzt nicht wie ein Möbelhaus aufschlagen wollen, sondern einfach um Richtungen zu zeigen, um mit den Kunden ihre Richtung zu finden, bevor wir loslegen. Das heißt, wir machen immer erst einen Kennenlerntermin, um dann zu schauen, wie sind die drauf, welche Richtung bevorzugen die, was wollen die auch mit ihrem neuen Projekt erreichen, wen wollen die erreichen, und dementsprechend entsteht dann bei uns ein Konzept. Und diese ganze Planung, die bei uns im Hause stattfindet, erleichtert dem Kunden natürlich sein Projekt maximal, weil er hat einen Anspruch.
Was ich schön finde, alles wirkt aufeinander abgestimmt.
Ja.
Es wirkt ein Stück weit wohnlich.
Ja.
Ich habe einen Frosch im Hals.
Ich habe Whisky da.
Oh, das wäre eine gute Idee. Also gerade wenn man jetzt hier hinter guckt, lila Boden, dunkle Wand, grüne Stühle.
Ja.
Das ist ja, das, wenn man alleine seine Praxis einrichten würde, würde man gar nicht auf die Ideen kommen, wie das aussehen könnte,
das,
oder?
Ja, das beobachten wir total. Viele kommen auch zu uns, haben irgendwie einen Gedanke oder haben irgendwie schon, ja, ich habe mir das schon alles überlegt. Ich sage jetzt mal, 95% gehen mit einem ganz anderen Konzept raus, als sie reingekommen sind. Weil uns halt dann der ganze Input kommt und weil da von uns dann auch natürlich Visualisierungen erstellt werden, Konzepte erstellt werden, um das mal zu sehen. Wir sagen, hey, guck mal, jetzt machen wir die schwarze Decke. Das wirkt auch nochmal anders. Und wir haben ganz wohl
wollen,
oder wir müssen den Stuck wieder befreien oder whatever. Das kann ein Kunde, der sich mit dem Thema nicht jeden Tag beschäftigt, nicht immer einschätzen. Und da holen wir den ab und begleiten den eben, bis der Schlüssel rumgeht und das Ding ist fertig.
Habt ihr gewisse Standards, die ihr auch macht, oder ist alles schon sehr individuell?
Also ich rede jetzt mal vom Praxisbereich. Im Praxisbereich ist der Bereich Office, also vorne Rezeptionsbereich, Wartebereiche. Die Sprechzimmer sind schon sehr individuell immer. Das sind auch die Erkennungsmerkmale. Im Labor Hammerstandards, im Sterilisationsraum Hammerstandards, die war Waschtisch, Unterschrank, Schubkastenschrank, Freiraum für Thermodesinfektor und so weiter. Da gibt's Standards. Aber selbst da müssen wir immer schieben und wieder um die Ecke und mit Hängeschränken ohne und mit Wandschutz. Und also wir haben noch nie zwei gleiche Steriräume oder wir haben noch nie zwei gleiche Rezeptionen gebaut. Haben wir noch nicht. Jeder bekommt seins. Wir wollen nicht, dass der Kunde beim Nachbar reinläuft und sagt, ey, da wohne ich doch schon.
Ja. Wie ist das denn, weil du sagtest vorhin schon, ihr richtet 3 Praxen ein. Da dachte ich im ersten Moment, oh, das ist ja eigentlich wenig.
Pro Woche.
Genau, pro Woche. Aber dann dachte ich, warte mal, 3 Praxen ist ja jetzt nicht nur die Theke.
Gar nicht.
Sondern ist ja komplett.
Ja.
Die Türen, das die ist, Inneneinrichtung.
Von der Rezeptionstheke, Behandlungszeilen, Sterilzeilen, Personalzeilen mit Geräten, Tischen, Stühlen, Licht, Verschattungen, alles, was du in der Praxis praktisch Interior Design mäßig brauchst.
Mhm. Wahnsinn.
Ja, und das ist schon logistisch viel. Auch eine Nummer, weil die sind ja verstreut über ganz Deutschland bis hin ins europäische Ausland, wo wir keine Werbung machen, aber immer wieder angeschrieben werden. Könnt ihr bei uns nicht auch eine Praxis machen?
Ach, verrückt.
Ja, weil in Bukarest haben wir eine Praxis gemacht, wir machen in der Schweiz haben wir viel. Mhm. Der anruft und es passt,
machen den beglückt ihr dann auch.
Fahren wir hin.
Ja. Wahnsinn, okay. Ja, aber man muss es wirklich sehen. Ich glaube, dass man hat vorher vielleicht einen Raum, wo man weiß, das könnte vielleicht die Praxis werden. Aber man muss sehen, was man daraus machen kann letzten Endes.
Es gibt auch sehr viel zu beachten. Also man hat eine Hülle, man betrachtet die jetzt als Außenstehender, hey, doch groß genug, hell genug, toll Fenster, bumm. Das ist eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist natürlich, reicht die Fläche aus, um ein Spektrum jetzt für einen Zahnarzt unterzubringen oder für einen Orthopäden unterzubringen? Mhm. Wie ist das Ganze baurechtlich zu betrachten? Ist das Ding barrierefrei? Entspricht das irgendwo auch am Ende des Tages? Besteht die Möglichkeit, das nach RKI alles auszubauen? Und besteht die Möglichkeit der sanitären Anschlusspunkte? Da gibt's so viel zu beachten, dass wir unseren Kunden immer sagen, bevor ihr Räume anmietet, kommt auf uns zu, wir gehen mit euch zusammen dahin, beurteilen den Raum, erstellen ein Grundrisskonzept, das nehmen wir auch als Anlage zu Mietverträgen und wir klären die Schnittpunkte der vermieterseitigen Leistungen unserer Leistung. Weil wir haben darüber hinaus ja nicht nur jetzt das ganze Thema Planung und Produktion, sondern wir haben auch das Thema Bauleitung. Viele unserer Kunden kommen und sagen, ich möchte meine alte Praxis faceliften oder ich gehe in ein neues Projekt rein. Übernehme einen veredelten Rohbau oder ich baue jetzt, wie gesagt, meine Praxis um. Ich möchte aber mit dem ganzen Thema eigentlich nichts zu tun haben. Ich gehe da in Urlaub. Und dann hauen wir die Bude 4 Wochen lang auf links, ne? Und alle Wände raus, alle Wände raus, alle Technik raus, lalala. Und am Ende des Tages sind wir wieder fertig. Und deshalb wissen wir auch gut einzuschätzen, welche Räume jetzt für welchen Zweck auch geeignet sind.
Arbeitet ihr dann auch mit Depots zusammen eigentlich? Also mit diesen mentalen Depots.
Das sind eigentlich der Feind der Depots.
Ja, ihr seid der Feind?
Ein Stück weit. Also weil.
Weil ihr handelt Depots, ja nicht, ihr handelt jetzt ja nicht mit Stühlen oder.
Nee, aber die Depots handeln mit Möbeln. Wir machen das ja nicht, was die machen, sondern die wollen ja das machen, was wir machen.
Ja, okay.
Es ist so, dass die Depots so aufgestellt sind, dass die, ich sage jetzt mal, keine einzige Leistung selber produzieren. Mhm. Punkt.
Ja, die vermitteln.
Die kaufen die Technik, die kaufen die Stühle, die kaufen das und setzen das dann vor Ort auch ein, setzen das um, begleiten das auch technisch und so weiter. Wir kommen ja von einer ganz anderen Richtung. Wir sind Innenarchitektur und produzieren die ganzen Einrichtungen. Viele Depots wollen, dass wir über die Depots verkaufen. Das werden wir natürlich in 1000 kalten Winter nicht machen.
Ja.
Weil wir haben so viele Anfragen und ganz viele Kunden fragen uns, arbeitet ihr übers Depot? Wir sagen, nein, wir arbeiten mit dem Depot. Zum Zeitpunkt X nehmen wir das Depot mit rein, besprechen, was die brauchen für ihre Technik, setzen das in unseren Projekten ein, setzen das auch in unsere Planungen ein und am Ende ist der Kunde glücklich. Aber dass wir unsere Leistung übers Depot verkaufen, no.
Ja, ich glaube, das macht, wenn man einmal hier gewesen ist, und auch das, was du beschreibst, wie eng ihr mit dem Kunden zusammen entwickelt, das ist ja erstmal wahrscheinlich nicht im Interesse vom Depot. Sondern die wollen erstmal gucken, was am meisten zu verkaufen und dann am Ende kommt ihr dann vielleicht ins Spiel.
So
deswegen
so.
Ist das.
Also wir kommen mit den Depots klar, wir.
Ja.
Und wir haben auch kooperative Depots, die wissen, okay, wenn Meier jetzt da im Boot ist und ist für alles beauftragt, für die Planung beauftragt, für das Interior Design, für die Einrichtung, dann halten die sich da auch raus und sagen, alles klar, wir kümmern uns um die Technik. Meier macht Interieur. So.
Ja.
Es gibt aber immer auch welche in der Sparte, das sind einfach so unglückliche Hunde, muss ich sagen. Die grätschen dann in so ein Projekt 6-mal unnötig rein, um irgendeine komische Stimmung zu erzeugen. Oder dem Kunden 6-mal zu erklären, ja, das finde ich jetzt nicht okay, dass sie das nicht alles mit uns machen und so weiter. Ne? Ja.
Mimi.
Da bin ich dann raus, weil wenn ein Kunde sich für ein Depot entscheidet, soll er zum Depot gehen.
Ja, ja.
Wir werden nie Depotpläne umsetzen. Punkt.
Ja.
Machen wir nicht. Weil eine Depotplanung ist keine Planung, so wie wir sie machen würden.
Ja, ja, okay. Ich glaube, das fällt einem auch sofort, oder man versteht es sofort, was du sagst, wenn man einmal sieht, wie er einrichtet. Ja. Da diese Treppe hoch zu diesem, ich nenne mal Kindertisch
Kinder oder so.
Das ist so individuell, habe ich persönlich noch nie gesehen. Mhm. Sondern meistens ist es so, dass du das Kind selbst hochheben musst.
Ist so.
Und das sieht, muss ich ehrlich sagen, ziemlich sympathisch aus. Ja. Eine Rutsche wäre noch gut auf der anderen Seite.
Genau. Haben wir auch schon gehabt. Da hat sich jede Fachrichtung bei uns auch so mitentwickelt. Weißt? Also wir sind ja in jeder Fachrichtung tätig. Dental ist unsere stärkste Branche. Aber wir machen sehr viele Kardiologen, Dermatologen, Kinderärzte, Allgemeinmediziner, Orthopäden, alles.
Ja.
Und wir versuchen jeder Sparte irgendetwas mit reinzugeben ins Konzept, was die so nicht kennen oder was, wo die einfach sagen, hey cool, dass er daran gedacht hat. Ein Stützpunkt, ein Flur, wo man einfach sich nochmal kurz treffen kann, um kurz sich vorzubesprechen, bevor man ins Zimmer geht oder wo man einen Patienten außen fertig macht. Das sind Dinge, die haben wir über die Zeit entwickelt letzten Endes. Aber durch Feedback auch von den Kunden, wenn ich da jetzt noch eine Sitzgelegenheit hätte, oder? Und dann bringen wir das beim nächsten Ding wieder rein. Und so sind die Kunden auch die Gewinner. Ja. Das ist unserer Zeit jetzt auch. In der Zeit, wo wir es machen, haben wir viel Erfahrung gesammelt.
Ja, jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ihr sagt, ja, 4 Wochen und wir drehen eine komplette alte Praxis zu neu, das hört sich so easy an, aber wie viel Aufwand? Wahrscheinlich ist es gar nicht easy und es sind ziemlich viele Gewerke, die in dem Moment dann zusammengreifen müssen. Aber wie viel Aufwand ist es tatsächlich denn für einen Kunden? Also wie viel Entscheidung, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie viele Entscheidungen er selber treffen will, aber...
Es kommt auf den Kunden an und es kommt auch auf dessen Struktur an. Wenn der sich im Vorfeld relativ stark mit beschäftigt und wir in den Planungsschritten alles definieren können, alles im Vorfeld klären können, hat er während der Umbauzeit wenig. Da muss er Ansprechpartner bleiben, weil es gibt schon bei Umbauten oder so, gibt schon auch mal ein unentdecktes Rohr, wo man dann mal ambulant reagieren muss. Aber ansonsten hat der Kunde dann eher das Thema, diese neue Struktur, die durch so ein Facelift entsteht, wieder für sich dann zu implantieren ins ganze System Praxis, ne,
zum Beispiel. Ja.
Und so ein Umbau in 4 Wochen ist, ich sage immer, unsere Bauleiter, die haben einen Job für einer, der Vater und Mutter erschlagen hat. Weil das ist schon eine ganz, ganz große Aufgabe, die ganzen Gewerke A zu definieren, zu instruieren, auch die richtige Firma für das passende Gewerk zu finden, die jetzt zum Beispiel Lüftung macht oder Klima macht oder Boden legt.
Ja.
Das dürfen keine Ein-Mann-Klitschen sein, weil dann läuft das Ding zeitlich ins Nirvana. Wir können ja jetzt nicht 6 Wochen oder 8 Wochen die Praxis zumachen. Eine 200 Quadratmeter Praxis, die muss nach 4 Wochen wieder auf sein.
Ja.
Und von daher ist das schon eine Mammutaufgabe, das alles so zu steuern. Vorher gibt es ja eine Kostenschätzung, es gibt eine exakte Timeplanung, wo man montagmittags weiß, okay, jetzt sind wir 3 Stunden im Delay. Ja, was machen wir? Mhm. Also ist schon eine Aufgabe. Aber wird von den Kunden natürlich gern genommen. Weil hat natürlich den großen Vorteil, dass die in der Zeit sich schon wieder um Personal kümmern können oder um administrative Geschichten. Es gibt trotzdem noch für den Kunden ein bisschen was zu tun, auch wieder einräumen und, ist ja klar.
Ja.
Aber ich denke, wir nehmen da schon ganz, ganz, ganz viel ab.
Jetzt mal zu dir. Du hast mir eben ein paar Videos gezeigt, wo 5000 Menschen euch zujubeln. Aber es ist nicht Meier in Ausbau, sondern es ist seine Band Phil.
Ja.
Erzähl doch mal, wie kann man so eine Band, wie du sie hast, am Laufen lassen und 120 Mitarbeiter führen? Also wie kriegst du das unter einem Hut? Das ist nicht ohne.
Also nee, das ging früher auch ganz schön auf Kosten der gemeinsamen Zeit mit der Familie, muss ich schon sagen. Da war ich schon, da haben mich die Kids weniger gesehen. Heute ist es jetzt besser, weil wir einfach die einzelnen Sparten in der Firma sind alle besetzt. Auch wenn mein Bruder und ich nicht da sind, läuft das Ding schon auch weiter.
Ja, ja.
Jetzt nicht, dass wir mal ein Jahr weg können, aber wenn ich da, was weiß ich, wir haben ca. 30, 35 Shows im Jahr, ist schon viel.
Das ist viel.
Aber wir machen das auch so, ja, wir machen das dann auch so, dass wir das mal mit so einem kleinen Kurzurlaub verbinden, wenn wir in Bremen spielen mit der Band oder wenn wir im Ausland spielen, in der Schweiz und was, dann machen wir halt nicht nur einen Tag oder eine Nacht, sondern machen wir 3 Nächte, 4 Nächte.
Ja.
Wir waren jetzt gerade in Berlin mit der Band, haben auch 4 Nächte gemacht, um das einfach so immer als kleinen Kurzurlaub zu sehen. Und deshalb funktioniert es auch. Ja, das Projekt Phil hat sich parallel zu unserer Firma bei mir unglaublich entwickelt. Das hätte ich nie gedacht. Das ging sogar so weit, dass wir mit, also das ist eine Tribute-Show von Songs von Phil Collins und Genesis. Und das ging sogar so weit, dass wir einen Anruf bekommen haben, Phil Collins will euch sehen. Dann hat er uns eingeladen zu seiner Show damals, 2014 war das schon.
Ohne Witz.
First Final Farewell Tour. Hat uns nach Stuttgart eingeladen. Und wir waren im Soundcheck dabei und so weiter. Und dann kam er von der Bühne runter, ist auch mich zugelaufen. Are you me? Und so hat sich das dann nicht nur musikalisch entwickelt. Also wir haben wirklich das Ding professionell aufgebaut.
Ja.
Unser Bassist Kurt Meister, der macht ein Hammer-Management bei uns. Dann haben wir noch andere Jungs am Start, die sich um Technik oder um
Weil das ist auch um nicht Pressearbeit
kümmern. Also nee, wir sind ja in der Besetzung sind wir 11 Leute plus Video, ja. plus Videotechnik plus Sound.
Wahnsinn.
Also ist auch eine kleine Firma geworden, kann man sagen, mit 15, 16 Leuten. Und dann muss man das natürlich auch gebacken kriegen, dass da 30 Shows immer just in time. Du musst da hin, die Show.
Die ja, und du musst ja auch leisten an dem Tag, ne? Also das ist ja, du dürftest jetzt nicht krank sein als Sänger.
Ja. Das ist der einzige Unterschied, das ist der einzige Nachteil, was ein Sänger hat. Der hat ja echt immer wenig abzubauen. Aber wenn du halt eine Grippe hast, dann kannst du das Ding nicht ein- und ausschalten wie ein Keyboard, ne? Das ist halt dann rum.
Ja.
Ich habe jetzt Gott sei Dank eine gute Konstellation. Ich werde immer, wenn ich krank bin, dubioserweise, ist es in der Pause.
Ja,
also
okay.
zwischen Shows.
Ja, oder im Urlaub dann, ne?
Oder im Urlaub dann, ganz geil. aber da macht das Adrenalin dann auch viel. Also wir waren mal bei den Six Days gespielt in Bremen und haben am Folgetag noch eine Veranstaltung gehabt. Mhm. Ich bin schon mit Grippe hingefahren zu Six Days. So viel Tee habe ich noch nie in meinem Leben getrunken wie damals. Und nach der Show, die habe ich noch hingekriegt, nach der Show habe ich gedacht, so, das war's, die zweite, die kriege ich nie im Leben mehr gesungen. Hey, und dann stand er da unten auch wieder richtig viel Publikum in dieser Location. Und du gehst da hoch und dann Adrenalin und Technik. Und dann wurde die zweite Show auch gemacht. Ja. Ist auch gelaufen. Danach war ich krank. Aber
danach warst du auch richtig durch, gell?
Danach war ich Woche krank. Aber das Adrenalin hat es dann irgendwie doch nochmal
nach oben getrieben. Mhm. Aber ich find's echt super spannend, wie viele Musiker gibt es, die echt kämpfen um Gigs? Wie hast du das hingekriegt? Also, weil das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen.
Wir haben viel mehr Anfragen, als wir machen können. Dubioserweise. Also, wir wundern uns ja auch, wir haben das Glück, dass die Band so und meine Stimme und so, dass das alles funktioniert und dass das sich wirklich auch so anhört. Wir selber haben das gar nicht entdeckt, das muss uns das Publikum sagen. Und seither haben wir dann Veranstalter an der Seite, die einfach uns buchen wollen. Und ich bin der limitierende Faktor mit der Firma her. Die anderen Jungs würden sagen, ey, lass uns 50 Mal spielen, ist ja super geil. Geht nicht.
Noch nicht. Versuchst du mehr abzugeben? Ich habe jetzt Natalia kennengelernt, deine Tochter. Wir ziehen dich so ein bisschen rausdrücken. Mach mal mehr Musik, Dad. Lass mich hier mal machen.
Nee, bis jetzt sind wir noch in der Kennenlernphase. Nee, was? Ja, wie angesprochen, mein Bruder und ich haben jeder drei Kids und alle sechs Kinder sind jetzt an Bord, alle sind in der Firma integriert, in den unterschiedlichsten Bereichen.
Aber wie habt ihr das denn hingekriegt?
Wir haben gar nichts gemacht. Also wir haben nur eins nicht gemacht. Wir haben nie über die Arbeit schlecht geredet.
Ja, ihr lebt das Ding.
Und es geht uns auch nicht so. Also wir haben Spaß an der Sache und wir wollen jeden Tag mit Leuten zusammenkommen und wir wollen jeden Tag ein cooles Projekt machen. Ja, wir wollen natürlich auch, dass die Firma gut dasteht und dass das auch finanziell alles passt. Aber in erster Linie wollen wir einfach coole Projekte machen, coole auch Freundschaften knüpfen mit den Kunden. Ja. Weißt du, jetzt gibt sich mittlerweile schon so dieser Effekt, dass Praxen ihre Praxisausflüge zu mir aufs Konzert machen.
Ach ja.
Die haben ein Bremen-Projekt gehabt, dann sind die komplett nach Bremen die Seebühne gekommen und haben dort 20 Karten gezogen und sind dann mit der Praxis hingekommen oder hier bei uns zu allen Shows in Stuttgart spielen wir jetzt und so. Da geht's
Ah, wie cool ist das,
das echt,
denn?
Das ist echt so eine schöne Verbindung auch geworden. Ja, beachtlich. Also, ich bin dankbar. Mein Paradespruch ist immer, ich könnte gerade Sekundekleber drüber schütten, es kann alles so bleiben.
Ja, es ist echt, ich muss sagen, eine coole
Story.
Aber auf
deine Frage bezüglich ein bisschen zurücknehmen oder so, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann, wenn wenn die Kids alle integriert sind und wenn die alle laufen und die sich alle gefunden haben, die sind auf einem super Weg, bin ich voll stolz, dass wir dann, Frank und ich, dann so ein bisschen vielleicht mal einen Tag weniger machen oder was weiß ich, müssen wir schauen.
Könntest
oder
du das
dass meine Woche in den Tag länger ist und ich mache einen Auftritt mehr oder so.
Ja. Ja.
Oder ich mache einfach nichts, geht auch.
Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür.
Wie ist das denn, weil du sagtest, die Band existiert jetzt schon seit ein Vierteljahrhundert?
25 Jahre, ja, dieses Jahr.
Das heißt, du warst eigentlich noch bevor du den Betrieb übernommen hast.
Wir haben uns 98 gegründet und 2000 ist mein Vater gestorben. Mhm. Also Phil, wir waren ja vorher auch schon in der Firma drin, mein Bruder und ich.
Okay.
Seit 95 grob. Mhm. Ja, das ging dann halt relativ schnell. Mein Vater ist im Herzinfarkt gestorben und wir waren dann batschnass, sage ich immer. Ja, wir haben wirklich dann das ganze Thema abdecken müssen. Saß halt erstmal am Tisch und habe mal gesagt, so, was machen wir jetzt? Mhm. Können wir schon hin, oder? Ja, können wir hin. Alles klar, go. Und so hat sich jeder in seinen Bereich reingewuhlt und hat sich da aufgerissen auch. Also, das muss man halt auch sagen. Wir hatten keinen einzigen freien Samstag. Wir haben immer 6 Tage gerockt. Ich habe immer die ganze Kundengespräche gemacht. Mein Bruder hat die ganze Produktion betreut. Der ist teilweise noch mit auf Montage. Der hat die Montage organisiert. Ich habe immer mehr Kundentermine bekommen und dann sind die Viererpraxen halt samstagmorgens aufgeschlagen. Ja. Freitags mit der Band noch eine Show gehabt, um 3:30 heimgekommen und um 10 stand dann die erste Viererpraxe da und dann habe ich die betreut und habe die besprochen. Also
Wahnsinn.
Da haben wir wirklich, da haben wir wirklich auch Sachen gemacht. Wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich auch, machen wir ein bisschen ruhiger. Wahnsinn. Wird heute vielleicht auch keiner mehr machen. Ne?
Gut ist. Ich meine, das, wenn man dich jetzt so erlebt, du brennst dafür, ja, und
ist so.
Feuer ist heiß, mit Feuer spielen macht Spaß. Das sind die jungen Phasen, wenn man ein Unternehmen dann aufbaut und merkt, es kommt ja auch was zurück, dann.
Total.
Dann lässt man Blut, ja,
ja,
man will noch mehr.
So. Ja. Ja. Bei dir genauso.
Ja.
Also ich habe das schon bei mir auch festgestellt, dass es schön ist, mit Kunden zusammen zu sitzen, sich kennenzulernen und dann mit ihnen ein Konzept durchzugehen. Und es ist ja bei uns keine kurze Zusammenarbeit, wie wenn ich jetzt einen Rewe gehe auf den Mars, ne? Sondern wir sind ja ein Jahr zusammen teilweise.
Und intensiv.
Und sehr intensiv. Sind bei allen, gibt es auch mal Höhen und Tiefen, ne?
Ja.
Wo man dann auch mal merkt, hey Mensch, jetzt wird es doch ein bisschen teurer aus Gründen. Wie gehen wir damit um? Ja. Oder es wird günstiger, wie gehen wir damit um?
Ja.
Aber das gibt einem auch sehr viel. Also dieses Feedback von den Leuten, ich genieße es auch, wenn Projekte realisiert werden von Projektmanagern von uns und ich gehe da mal hin und kriege dann so das Feedback von den Kunden. Ich mag das. Auch wenn es mal negativ ist, kann auch passieren, aber Gott sei Dank nicht oft.
Ich finde es spannend, weil bei Mann und Frau entscheidet ja der Bau meistens darüber, ob die Zukunft positiv, oder, also zusammen oder nicht zusammen weiter verlaufen wird.
Gibt es noch eine zweite Variante?
Echt?
Ja. Geh mit der Frau, die du kennst, mit der du zusammen sein willst, nicht essen, sondern geh mit der auf die A6 in 4 Stunden langer Stau. Wenn du aus dem ohne Streit rauskommst, sind sie füreinander gemacht.
Ja, okay. Ja, okay.
Variante 2.
Ja. Ja. Gebe ich, würde ich unterschreiben.
Ja. Und das andere ist natürlich auch, wenn man zusammen irgendwas einrichtet oder was plant oder was zusammen, dann kristallisiert sich da einer raus, der dann den Hut auf hat und andere macht nicht mehr mit. Oder da gibt es auch, ich meine, wenn wir Großprojekte haben, wo dann einfach 4 Ärzte da sitzen oder wenn wir Familienhäuser einrichte. Mann und Frau mit zwei Kindern kommen da vorbei und die sind alle spruchreif. Also dann gibt es auch mal Diskussionen.
Ja, ja.
Das ist immer ein Stück weit so psychologische Brandbekämpfung, was wir machen.
Wie gehst du mit Niederlagen um? Hast du schon mal eine gehabt?
Klar. Wir haben auch schon Entschlüsse gefasst, die waren halt nichts. Wir haben mal die Idee gehabt, dass in Dänemark auch ein geiler Markt wäre für uns. Mhm. Und haben da eine große Messe mitgemacht und haben da komplett gefloppt. Weil man merkt, die Dänen kaufen gern beim Dänen. Ja, das geht bei uns 2 Wochen und dann ist es aber vergessen. Also, wir haben in der Vergangenheit sehr viele gute Entscheidungen getroffen und solange das die Oberhand behält und wir...
Die guten Entscheidungen müssen Mehrheit haben.
Ja. Ja. Sonst musst du dich halt hinterfragen.
Ja.
Und das sind wir deutlich im Plus. Also von daher...
Cool.
Auch so eine... Wenn auch mal ein Projekt irgendwie schlecht läuft oder eskaliert man mit einem Kunden aus Gründen. Es kann alles passieren. Also... Bei der Menge an Kontakten und bei der Menge an Projekten kann es überhaupt nicht sein, dass du 150 Praxen im Jahr machst und Glanz, Gloria,
ja.
Geht nicht.
Ja. Ich meine, man muss, also ich habe es oben ja noch nicht gesehen, wie das aussieht, aber ich kann mir vorstellen, wenn 3 Praxen in der Vollausstattung da oben in der Woche eingerichtet werden oder respektive produziert werden, wie viele Teile das sind.
Ja,
wie viele... unterschiedliche Farben, Teile, alles muss ja sehr, sehr mit Samthandschuhen gefühlt angefasst werden. Wenn man eine schöne Oberfläche hat, die aber vielleicht...
Wie der hier, der Tisch, meinst du? Das Tischlinoleum.
Was ja. Das ist viele Hände, die, bis es irgendwo eingebaut wird, fassen ja da oben die Teile an.
Genau.
Und da kann ja auch da allein schon alles passieren. Also...
Aber er hat in den vergangenen Jahren schon auch stark an der Qualitätssicherung gearbeitet und an der Prozessoptimierung, dass wir da halt nicht am Ende des Tages erst feststellen, dass da ein Fehler ist, sondern früher. Mhm. Mhm. Ist immer wieder eine neue Aufgabe. Also dadurch, dass die Teile so unterschiedlich sind, von Kastenmöbel bis hin zu Wandverkleidungen, bis hin zu Fronten, Rückwänden, die da alle kommen, Rezeptionstheken, Lounges, was, whatever, da kannst du es nicht vermeiden, dass ein Teil auch mal falsch rausgeschrieben wird von der Arbeitsvorbereitung oder dass ein Mitarbeiter beim Bekannten nicht merkt, dass er die falsche Seite bekannt hat.
Ja.
Im Nachhinein kannst du natürlich sagen, wieso, aber
Habt ihr ein Lieblingsmaterial, wo ihr sagt, das ist besonders widerstandsfähig? Ich kenne das so, meine erste Küche, eingebaut, einmal aufgemacht und gegengedotzt. Oh nö.
Oh nö.
Warum platzen da das Ding jetzt ab? Warum an der Stelle?
Es gibt ganz viele Lieblingsmaterialien bei uns. Also wir lieben den sogenannten Kompaktschichtstoff. Wir verarbeiten auch Korean. Wir haben bei den Oberflächen schon hochwertigste Materialien, weil wir im Praxisbereich Desinfektionsmittel beständig sein müssen, kratzunempfindlich sein müssen.
Ja, allein wegen ganzen Instrumenten. Ja schon
weg,
ne?
Es geht schon deutlich weg von irgendwelchen Massengeschichten, die es dann halt mit hauchdünner Beschichtung gibt, die bei 3x Aufmacher dann schon noch dünner werden. Aber wir können eigentlich kein Zeug einsetzen. Wir müssen immer edle Materialien nehmen, weil wir fahren das nach Hamburg. Das wird eingebaut, wir fahren wieder heim. Da wollen wir am nächsten Tag keinen anrufen und sagen, ein Leitsordner drüber geschoben, Feierabend. Will ja keiner.
Ja. Ja.
Das heißt, jeder einzelne Artikel wird vom Material eher oben angesiedelt bei uns, damit wir hinterher Ruhe haben.
Mhm. Und der Kunde glücklich.
Und der Kunde glücklich ist.
Ja. Ja.
Unsere Ruhe ist ein Glück.
Ja, in der Tat. Ja. dein Vater ist früh verstorben und auch relativ plötzlich. Gibt es Sachen, die du ähnlich machst, wie er damals
geführt hat? Das war eine andere Generation. Nee.
Okay.
Andere Generation. Wenn man heute mit dem Mitarbeiter so hantieren wird, wie damals die...
Das war schon rau, der Ton.
Wow, das sind auch Gegenstände. Also da...
Hammer
andere
geflogen.
Liga, okay. Andere Liga.
Okay.
Aber der Umgang auch mit den Behörden war auch ein anderer, muss ich sagen. Der wird mir wiederum gefallen heute. Also da gab es schon mal so einen dubiosen Termin bei uns. Vom Gewerbeaufsichtsamt kam damals so ein ambitionierter Mitarbeiter damals zu meinem Vater und hat da halt irgendwelche Details, da eine kleine Kante am Bodenbelag, da stürzte doch die Mitarbeiter und was weiß ich. Die Kante war schon 15 Jahre da, da ist kein einer gestürzt, also wer hat recht, ne? Egal. Und der hat halt solche Themen da aufgemacht, bis mein Vater gesagt hat, zu dem, also da stand so ein Regal mit solchen Leisten.
Ja.
Da hat mein Vater zu so einer Leiste gegriffen und hat gesagt, renn. Und dann hat er ihn wirklich rausgeschmissen. Kam nie mehr.
Das soll man heute mal machen.
Das soll man heute mal machen. Da wäre man natürlich in der Zeitung. Ne?
Im Knast gegebenenfalls. Genau,
wahrscheinlich.
Versuchte Körperverletzung.
War eine andere Zeit, wie gesagt. Ja. Nee, mein Vater hat uns schon in seinen letzten Jahren waren ja Frank und ich, mein Bruder und ich, schon maßgeblich in der Firma drin. Mhm. Er hat dann noch mehr die Privatkunde betreut und wir haben schon Praxe gemacht, mein Bruder und ich. Mhm. Und dann ging es damals auch schon so um die Situation, welche Technik setzen wir ein? Und wir haben gesagt, wir brauchen ein CNC-Zentrum. Wir müssen das Ding nicht mehr mit der Stichsäge rausnageln, sondern das muss mit. Und da war er dabei. Also der hat uns da in allem unterstützt eigentlich. Wir haben schon auch mal Kanten gehabt. War okay. Mhm. Aber wie gesagt, war eine andere Zeit.
Was war so der beste Rat, den du von ihm bekommen hast?
Wow.
Ey, ich habe mir nicht gesagt, dass die Fragen leicht sind.
Ja, stimmt. Ja. Ich hole jetzt den Whisky. Ne? Also ich glaube, ich habe von ihm schon ein kleines bisschen so auch den Umgang mit Kunden gelernt. Er kam mit den Kunden auch immer gut klar eigentlich. Und er war immer bedacht, dass es gut wird.
Okay.
Das, also denke ich, haben wir übernommen, ja. Das war für uns schon immer wichtig. Nicht, dass man irgendwas da hinknallt und geht doch, sondern dass es einfach auch gut und ein bisschen was Besonderes auch wird.
Ja.
Ich denke, das haben wir übernommen.
Gibt es Projekte, wo du sagst, die sind zu heftig, die sind zu groß? Wie ein ganzes Medizinzentrum oder?
Nö, also mit unserer Firmengruppe, ich habe jetzt eben die Leistungen von Meyer Innenarchitektur Möbelmanufaktur beschrieben. Mhm. Wir haben ja noch die Firma Meyer Medizinische Zentren, mit der bauen wir Gesundheitszentren und vermieten die.
Ah, okay. Komplett.
Komplett. Und da haben wir einen Generalunternehmer, der die veredelte Rohbauhülle hinstellt. Und wir gehen dann mit unseren ganzen Bauleitungen und den Firmen, die wir sonst bei den normalen Ausbauten haben, gehen wir rein und bauen das Ding komplett aus. Im Vorfeld organisieren wir die ganzen Mieter. Das heißt, welche Fachrichtungen passen da rein, welche ergänzen sich. Wer hat ein Röntgengerät, braucht es nicht den ganzen Tag. Wer hätte gern eins, hat aber keins. Wie gehen wir mit solchen Synergien auch um und so?
Ja.
Und die Projekte sind groß. Das sind 3.500, 4.000 Quadratmeter Flächen, die wir da bespielen.
Oh, das ist verrückt, ja.
Von daher haben wir jetzt schon viel Erfahrung in solchen Größen auch gesammelt. Wir stellen schon fest, dass die ganz großen Projekte renditemäßig schlechter sind als vier kleine.
Ach, verrückt, okay.
Ist so.
Warum?
Meist ist bei den großen Projekten auch ein großer Aufwand an Vorarbeiten, an Planungen, an Konzeptionen, Besprechungen, Änderungen, weil mehrere Leute beteiligt sind.
Die Korrekturschleifen.
Ja, genau. Ja. Korrekturschleifen. Und dann ist es auch oft so, dass man dann halt sagt, ja klar, wenn wir von dem Schreibtisch 10 Stück machen, dann kalkulieren wir das natürlich ein bisschen weiter runter und so weiter. Erster Fehler.
Ja. Weil dann wieder doch aber eine andere Platte so haben. Ja,
ja, und dann, also wir, ja, wobei wir die großen Projekte schon gern machen, ja, ganz klar. Also große Projekte, sage ich jetzt mal 1000 Quadratmeter Praxen. Boom.
Ja.
Die normalen Praxen sind, die liegen zwischen 200 und 600 Quadratmeter. Mhm. Mhm.
Die gehen so mit.
Die laufen von der Hand. Also ja, die rocken wir, das ist gemein.
Ist das auch eure Hauptkundschaft? Ja.
Der medizinische Bereich 87% und der Rest ist dann, wie gesagt.
Habt ihr dann auch eigene Gesundheitszentren, die ihr auch betreibt, oder gibt ihr die dann ab?
Die bleiben alle in unserem Besitz.
Ah, okay.
Wir haben sechste Gesundheitszentrum, bauen wir jetzt gerade fertig. Erste ist Eröffnung.
Ach, verrückt.
Da haben wir sechs Gesundheitszentren selber gebaut und haben die Einheiten vermietet. Mhm. Das wird auch so, strategisch war das so die Idee auch, dass mein Bruder und ich die Gesundheitszentren dann am Ende des Tages noch länger behalten als vielleicht die Firma, als Rente oder so. Ne?
Aber seid ihr dann auch dann in der Organisation involviert oder ist das eigenständig?
Ja, na, aber zunächst begonnen, also diese Gesundheitszentren sind keine medizinische Versorgungszentren mit einem Header, der alles da drin regelt, sondern es sind unterschiedliche Fachrichtungen, einzelne
Betreiber. Wie so ein Ärztehaus wahrscheinlich.
Wie ein Ärztehaus, aber wir wollen nicht oder wir wollten nie in unseren Zentren, dass das dann so aussieht wie bei Ärztehäusern, wo jeder drin macht, was er will. Du kommst rein, Flur, geht noch, dann kommt Schwarzwald, dann kommt Bauhaus, dann kommt Katastrophe. Okay. Ja. Wir haben dann immer gesagt, wir nehmen die ganze Rotte zusammen, setzen uns an den Tisch und sagen, hey, wir verfolgen für dieses Projekt den Industry Style. Wir setzen schwarze Decken rein, Betonboden, geile Einrichtung, seid ihr dabei? Ja. Und dann wird das im Konzept ausgearbeitet, aber fürs ganze Zentrum.
Das steht auch dann drüber.
Genau.
Also da,
das steht
da
drüber. Da kann jeder ein bisschen abschweifen in Farben, ein bisschen Materialchange und so. Aber das Grundkonzept zieht sich durch das Gebäude durch. Und wenn der Patient da reinkommt, dann fühlt er sich in einem Gesundheitszentrum und nicht in einem Ärztehaus.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist für uns maßgeblich. Wenn das nicht funktioniert, machen wir es gar nicht.
Ja, wie in einem Hotel eigentlich letztendlich. Ja, ne? Ein Hotel hat ja auch nicht verschiedene. Okay, es gibt da auch ein paar Hotels, die haben auch unterschiedliche Themen.
Ja,
aber tatsächlich.
Das Superior-Zimmer oder die
Exzellenz. Genau.
Anyway, also das ist unser Anspruch und so setzen wir dann praktisch unsere Gesundheitszentren auch um.
Wann habt ihr damit gestartet?
2011 haben wir das erste gebaut.
Okay. Cool.
Ist noch frisch.
Alles hier in der Umgebung? Oder ist das,
alles im Umkreis von 40 Kilometern.
Ist ja so ein Bedarf hier.
Brutal.
Ja, Wahnsinn.
Wir können noch mehr machen, aber wir haben keine Kohle mehr gerade. Nee, wir haben immer wieder, wir haben ständig Anfragen. Gerade wieder zwei Anfragen.
Wer fragt euch da an? Sind es eher Städte oder Kommunen?
Sowohl als auch. Also wir sind eher im ländlichen Bereich, also Kleinstädte oder dörflich sogar. Ja. Manchmal fragen uns die Ärzte an, die es vor Ort schon gibt und die schlecht wohnen.
Ja.
Und sagen, hey, da könnte man noch was zusammen machen. Und dann strecken wir unsere Fühler halt auch aus und sagen zu einem, dem wir vielleicht 5 Ortschaften weiter können, willst du einen Satellit machen? Bist du mit dabei? Ja, machen wir mit. Und so entsteht dann so ein Gebäude. Und im Vorfeld, also wir wollen im Vorfeld exakt wissen, was da drin passiert. Wir bauen nicht ohne Klarheit. Jetzt nicht wie beim normalen Wohnungsbau, wo du sagst, wenn 50% vermietet ist, bauen wir mal los.
Ja.
Wenn wir loslegen, sind wir vermietet.
Okay. Kennst du den Volker Sutor?
Klar, haben wir gemacht.
Ja, okay, wo ich mich gerade frage.
Der wohnt bei uns, unser Zentrum in Brackenheim.
Ja, genau, okay. Weil das habe ich mir schon fast gedacht, dass ihr da mit drin steckt.
Volker, klar.
Weil für den drehe ich Filme.
Ach, okay.
Ja, nein. Und der ist jetzt auch im Medic-Plaza in Waiblingen.
Ja.
Medic-Plaza ist von einer kleinen Investorengruppe.
Ja, kenne ich.
Das ist ihr erstes Ärztehaus quasi.
Ja, kenne ich. Ja,
ach, spannend.
Das ist unser Mieter.
Ja, okay, weil das ist doch jetzt auch im Radio. Guckst,
so klein ist
die Welt. Okay.
Krass.
Cool. Ja, sonst hätte ich gesagt, den
muss ich für uns jetzt auch mal Filme machen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Schwätze nachher.
Genau.
Ja, okay, das. Aber ich finde es auch irgendwie sinnvoll, weil durch jeden Verkauf, was passiert ganz oft, einer baut etwas, es wird verkauft, der versucht Rendite rauszuschlagen, seinen Gewinn maximieren, dann verkauft er wieder, was passiert? Die Mieten werden immer höher, weil irgendwo muss sich das ja auch am Ende rentieren.
Ja.
Irgendwann funktioniert es nicht mehr.
Irgendwann kümmert sich auch keiner mehr drum. Es geht ja nur noch um so einen Eintrag in irgendeinem Grundbuchamt und da gibt es ein Gebäude und keiner ist mehr verantwortlich. Und deshalb haben wir dann auch gesagt, wenn wir solche Gebäude an den Start bringen, dann muss dieses Management des Gebäudes muss bei uns sein. Mhm. Und haben unsere weitere Firma gegründet, die heißt Meier Gebäudemanagement. Das die, betreibt okay. jetzt zum Beispiel die Tochter von meinem, von meinem Bruder, Alina, mit einer Mitarbeiterin. Und die machen das Gebäudemanagement für diese Zentren und für unsere Gebäude in der Firma.
Ach, okay.
Weil früher hatten wir das ausgesiedelt, haben wir gesagt, dann nehmen wir irgendwie eine Gebäudeverwaltung. Aber es ist so, wie man es ja auch schon oft gehört hat, wenn man so eine externe Gebäudemanagementfirma hat, da kriegst du die Probleme von so einem Projekt erst auf den Tisch, wenn es eigentlich rum ist.
Mhm. Mhm.
Und so sind wir sehr nah dran und können ja, Montag, Mittwoch, Freitag schon Fixtermin MVZ-Besprechung, also MMZ-Besprechung, und regeln da die Punkte, die offen sind. Geht es ganz flott.
Was steht denn da noch auf der Liste, wenn ihr euch schon so eigentlich drei Säulen aufgebaut habt? Was ist die vierte?
Whisky.
Einen eigenen Whisky. Okay, nee, passt auch zur Musik.
Öfter nach Schottland gehen. Steht bei mir auf der. Nee. Wir wollen jetzt eigentlich das Profil, was wir uns erarbeitet haben und diese Firmengruppe, die wir aufgebaut haben, die wollen wir jetzt in allen Rubriken, die wir bespielen, noch mehr professionalisieren, noch besser machen, auch ein bisschen mehr machen. Und das ist das Ziel. Ja. Dass wir zusätzliche Geschäftsfelder dazunehmen. Dafür ist unser Job schon viel zu reichhaltig. Also viele fragen sich, wie wir das alles unter einen Hut bekommen. Das ist schon schwierig genug. Und wir schauen jetzt, dass wir für die einzelnen Bereiche immer noch ein bisschen mehr Verstärkung bekommen. Und dann sind wir happy.
Das klingt gut.
Unser Limiter ist praktisch, wie bei vielen drumherum jetzt auch, Personal. Ja.
Was macht ihr aktuell, um auf euch aufmerksam zu machen?
Oh. Also bei Insta, auf unserer Page, Werbung in den Zeitungen, Werbung über soziale Medien komplett. Wir haben jetzt sogar schon einen Kontakt geknüpft mit einer Vermittlerfirma, die Azubis aus Indonesien nach Deutschland bringt. Solche Geschichten muss ich da schon überdenken, weil die Leute noch nicht gemerkt haben, dass wenn ihr Kind Schreiner lernt, dass es meiner Meinung nach eine super Zukunft vor sich hat. Besser als jeder Banker, weil die Situationen werden in den nächsten 10 Jahren 100% so sein, dass man für die Leistung eines Schreiners, Elektrikers, Sanitärmann viel mehr bezahlen muss und dann kriegt auch der Mitarbeiter mehr Geld. Und von daher.
Ich wurde auch schon gefragt, Johannes, wenn du jetzt Marketing, Fotografie, Film nicht gemacht hättest, was hättest du gemacht? Ich sage immer Schreiner.
Ich sage ganz viele Ärzte auch. Ich wollte schon immer Schreiner werden.
Ja.
Ja, aber wir haben halt derzeit in den Schulklassen einen Rückgang. Und jedes Jahr bilden wir 4, 5, 6 Leute aus, wenn wir sie finden.
Das ist verrückt, ja. Das hat sich halt komplett gedreht.
Und das ist jetzt der Limiter, den wir hier auf dem Land haben.
Ja.
Wenn wir jetzt natürlich in Essen wären oder in Dortmund mit, was weiß ich, Hunderttausenden von Einwohnern, dann ist es natürlich eine andere Liga wie Sulzfeld mit 5.
Ne? Aber ich glaube, da ist auch die Konkurrenz auch wieder eine ganz andere, die dann auch wieder zu einer Limitierung führt. Also ich glaube, in Stuttgart, die Betriebe können teilweise ihre Geschäftsfelder auch nicht aufbauen, weil eben die Limitierung, obwohl sie in Metropolen sind, die hohe suchenden Unternehmen drumherum sind, ja, wo jeder sagt, ich schule dich um, ich zahle dir auch 20.000 extra Boni und was weiß ich. Ne?
Ja, also das stimmt.
Das darf man ja alle
hat jeder sehen. Bereich seine Probleme, ist ganz klar. Allgemein ist einfach der Rückgang da.
Ja.
Eigentlich auch wie im ärztlichen Bereich auch. Ne? Also der niedergelassene Bereich ist ja auch schwierig oder schwieriger geworden.
Ja.
Allgemeinmediziner zu finden, die aufs Land gehen oder das sind Themen, die jetzt überraschend so hoch poppen, aber die waren uns vor 15 Jahren schon klar.
Ja.
Achtung, da muss man was tun. Ich finde, da ist die Politik sehr, sehr, sehr träge, um einfach dieser Zeit gerecht zu werden. Die Leute werden steinalt und wir schicken unsere ambitionierten Leute, die Medizin studieren wollen, weil sie irgendeinen Drecks-NC nicht erreichen, nach Rumänien, um dort zu studieren und dann wieder reinzukommen und dann passt's.
Aber dann landen die nicht hier, sondern gehen dann in die Niederlande, wo sie das Doppelte verdienen.
Doppelte
oder nach Schweden.
Genau.
Oder in die Schweiz. Ja.
Genau. Ja. Also, das ist dann der komplette GAU.
Ja.
Also von daher gäbe es da so ganz einfache Mittel, den NC für Ärzte nicht so hochschrauben, die Studiensituationen vereinfachen. Und ich finde, das Wichtigste, was wir uns aufbauen müssen, ist eine gute Medizin. Und wir können uns das auch locker leisten, wenn man das Geld
nicht in Panzer
sachgemäß
steckt.
Einsetzt. Ja, das auch.
Ich sage einmal, immer weniger Panzer, mehr Schule. Ja. Ach, verrückt.
Ist so. Ja, ist das Geschäftsfeld hat sich... Wir sind Gott froh, dass wir das machen, was wir machen.
Ja.
Wir hätten vor Jahren auch eine andere Entscheidung treffen können und sagen können, hey, lass uns Balkongeländer machen oder so. Das wäre nach hinten losgegangen.
Ja, du, wenn du noch mehr Mitarbeiter willst, musst du einfach mehr Kinder kriegen. 3.
Das hat sich bewährt.
Mach doch noch 4.
Das hat sich bewährt.
Ja, mach doch noch 4. Jeder, dein Bruder auch, dann sind 10% mehr.
Bis die
mehr
greifen, ja, kann ich schon immer zugeben.
Er muss ja langfristig denken.
Ja, ist klar. Auf Sicht, nicht auf Sicht, auf lange Sicht.
Auf lange Sicht. Oh, super spannend.
Das siehst du, was wir alles suchen, ne?
Du könntest ja einmal benennen, das, aber es ist
der
ist Pop-up viel, ne?
Unserer Homepage, ja. CNC-Fachkraft, Schreinergesellen, Mitarbeiter, Lager, wobei da haben wir jetzt jemanden gefunden, Bauzeichner haben wir jetzt auch jemanden gefunden, alles klar. Ja. Aber CNC, Schreinergesellen, das ist das Thema.
Ich glaube, die Baubranche, ich meine, merkt ihr da überhaupt was, dass da alles so im Keller ist, Neubau? Weil ihr halt so in der Branche seid, Medizin, wo wahrscheinlich genau das eben nicht.
Also die Branche, die jetzt baulich im Keller ist, ist der Wohnbau.
Gibt es da auch nicht da
der auch, und auch nicht der gehobene Wohnbau. Also der.
Ja.
Und wir betreuen ja mit den Praxen dann wieder anderes Terrain und unsere Kunden im privaten Bereich sind jetzt auch, also da machen wir alles, von der Küche bis zum Abstellraum, ne? Hausarbeitsraum. Aber die Kunden, die wir da betreuen, sind meistens nicht ganz so betroffen von der Situation, Gott sei Dank.
Mhm. Aber vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mal zu schauen, all die Mitarbeiter, die eigentlich im Wohnbau sind und in Unternehmen geht es ja tatsächlich nicht gut. Also ich habe schon einige bei mir, die ich kenne, die vor einer Insolvenz stehen. Weil die, und die waren riesig vorher.
Ja,
also das, aber tatsächlich an die vielleicht zu gehen, wo
die jetzt am Markt nicht mehr
die nicht mehr so
Arbeit
gut
finden.
Genau, und
das sind, also unser Limiter sind Schreiner. Wir haben alles andere safe.
Ja, das Handwerk. Ja.
Das Handwerk.
Das so
vor allem die Jungs und Mädels, die Endmontage bei uns betreuen, die jeden Montag raus oder jeden zweiten Montag rausfahren, aber dann halt donnerstags oder freitags erst wieder heimkommen. Red mal drum rum mit Bekannten, Freunden und so weiter. Die erzähle dir gleich mal Montagabends über die Life-Work-Balance nochmal kurz Bescheid und sage, ich will den Schachs zu Hause sein, ne? Geht nicht. Und das ist schwierig.
Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um das langfristig, ich hab das gesehen bei Fischerdübel. Die sind ja auch sehr, sehr tief, auch in Kindergärten, Schulen, die unterstützen ja alles, was geht. Vereine, Sportvereine in deren Region. Und die haben ja, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich Recruiting-Probleme haben, aber es arbeitet gefühlt jeder, die haben eigene Hotels, jeder arbeitet gefühlt für Fischer.
Ja.
Und ich meine, das sind ein paar mehr Mitarbeiter, 2, 3.
Ein Tacken.
aber da ist das Fischergehen im Kindergarten schon mit dabei. Und es ist selbstverständlich, dass man einfach mal nach Fischer guckt, wenn es in eine Richtung Job geht.
Ja.
Und ich glaube, davon muss man sich ein bisschen das abgucken. Ich habe den Walter Mendekes interviewt von Mendekes Stecker. Man kennt das so aus den Starkstrom oder auch die E-Säulen, Ladesäulen. Er sagte, als er da kam, gab es keine Infrastruktur. Er hatte Häuser gebaut, um die Leute da unterzubringen. Kindergärten, alles drumherum aufgebaut. Vereine, den Verein gesupportet, den. Und jetzt hat er auch, ich weiß nicht, in dieser Region, und da, man muss echt lange hinfahren, da gibt es lange nichts. Also ich bin lang über, ähnlich wie bei euch, genau lang. nicht ganz so, aber ich bin Autobahnabfahrt, dann nochmal 1,5 Stunden, sowas etwa gefühlt. Mhm. Und da arbeiten auch, ich glaube, 2.500 Menschen vor 2 Jahren, als ich ihn interviewt habe, vor einem Jahr.
Ich denke auch, dass man da früher weiter vorne beginnen muss. Ja. Und wir unterstützen deshalb auch schon hier die Schulen und machen da dann auch Workshops mit denen, die bauen sich einen Cajon.
Okay.
Und all solche Sachen. Wir spenden da Schulobst und was weiß ich, dass der Name auftaucht hin und her. Also wir sind da schon stets bemüht, aber der Rahmen ist schon schwieriger geworden, ist klar.
Ja.
Die bei uns mal sind und die bei uns eine Ausbildung machen, das sind immer frische, gute Leute und auch da bleibt dann auch ein Großteil hier. Einem Jahr mal ein bisschen weniger, weil die wollen dann auch teilweise weitergehen, studieren und dann ist das Handwerk eher so das Sprungbrett. Aber die dann rauskommen, die bei uns bleiben, da haben wir zusammen Spaß.
Mhm. Cool. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ich?
Ja. Zeitung austragen. Hä? Zeitung austragen?
Nee. Ich glaube, das war Rasenmäher bei der Oma.
Ja. Also, macht ja auch Spaß.
Gartenkulf oder so. Aber ich bin ja dann auch direkt nach der Realschule damals in die Ausbildung gegangen. Ich habe ja auch Schreiner gelernt damals dann. Und habe dann auch Schreinermeister gemacht. Und mit, wenn du in der Ausbildung drin bist, bist du ja gleich dann auch in Lohn und Brot.
Ja.
Nicht so eine lange Wartezeit.
Wie sieht für dich denn eine, letzte Frage, wie sieht für dich die Praxis der Zukunft aus? Weil ihr habt die ja schon echt auch weiterentwickelt. Design, Funktionalität.
Also die Praxis der Zukunft sieht für mich so aus, dass das Ganze mal komplett papierlos und digital ablaufen kann. Dieses ganze Zettelthema und Aktenthema und aber auch die Bürokratie für den Arzt auf ein Minimum runtergeschraubt werden kann durch Automatismen, damit die Medizin wieder mehr im Vordergrund steht und nicht der bürokratische Aufwand, der mittlerweile, sagen viele Ärzte, bei 50% liegt. Mhm. Das ist ja Bankrotterklärung. Ja. Für Dinge, die immer wieder kommen, für Dinge, die immer wieder begutachtet werden, die immer wieder, aber solange man halt immer noch einen Fax kriegt vom Landratsamt oder von den Krankenkassen, I don't know, da wird's eng, ne?
Ja. Das wäre dann eure vierte Säule, ne?
Ja, also ich finde, da wäre viel zu tun. Und von der Gestaltung her ist nichts so wandelbar wie so ein Interior-Design-Konzept, finde ich. Mhm. Das macht auch unseren Job sehr interessant, weil wir haben jetzt keinen Katalog und sagen, da, Modell Bongo, bist doch du. Wir entwickeln das ja immer wieder neu. Das ist die große Herausforderung, aber auch der große Spaß.
Arbeitet ihr auch mit Heffle zusammen?
Auch ein Lieferant von uns.
Ah ja, okay.
Hast du ja auch schon...
Ja, ich filme für die.
Ja?
Ja, die...
Ich glaube, du filmst für alle, die ich kenne, ne? Krass.
Nee, glaube ich nicht. Nee, aber...
Heffle, Hettich.
Ja.
Hettich gibt es auch. Heffle, Nagold, ja, klar.
Ja.
Eigentlich ein großer Zulieferer von uns.
Ja, weil das ist Beschläge, ne?
Ja, also
das ist ja genau...
Verbauen wir.
Auch Licht wahrscheinlich. Oder ist das
ja,
eher...
Ja, Licht haben wir schon wieder andere... haben andere Lieferanten. Aber Heffele ist ein großer Beschlaglieferant.
Ja. Spannend.
Der ist schon seit immer. Seit immer bei uns mit im Boot.
Die sind ja auch schon seit immer gefühlt hier, ne?
Ja.
Also das ist, damit wächst man, glaube ich, eher auch auf. Ne? Ja. Also wenn man eine Ausbildung macht, schon vor 30, 40, 50 Jahren, die gibt es ja auch schon ewig. Ist der Marktführer eigentlich, oder?
Ja.
Ja. Die würde ich mal gerne interviewen. Vielleicht hört das ja jemand von helfen.
Kannst du machen. Oder wird.
Ja, das ist auch ein krasses Unternehmen.
Ja, krass.
Wahnsinn, wie man mit Schrauben so ein Imperium aufbauen kann. Ja, wie Fischer-Dübel mit Dübel.
Ja, klar.
Ich war da einmal in der Produktion, habe mir das angeguckt. Ich Man fällt vom Glauben ab.
Ja, aber das ist
spannend. Wie viele Dübel da rausgehen.
Ja, Dübel hier den ganzen Tag.
Ja.
Ja,
Wahnsinn.
Weltweit.
Ja.
Weltweit. Ja, so groß wollen wir nicht werden. Also nee, wir wollen ein Konstrukt haben, wie wir es jetzt haben. Wir haben ja jetzt auch nochmal der Jugend geschuldet auch. Also unser, als klar war, dass unsere Kids da mit reingehen, haben wir gesagt, so, jetzt machen wir noch einmal ein geiles Gebäude für uns, wo wir den Kunden dann final empfangen können und alles da drin präsentieren, was unsere Leistungen sind.
Ja.
Derzeit ist es ein kleines bisschen verteilt auf mehrere Gebäude. Und es gibt unser neuer Cube, so wie wir den nennen. Und der wird gerade gebaut. Da kommt das ganze Projektmanagement, Grafikdesign, Bauleitung, Ausstellungssituation.
Ach, stark.
Und so, kommt alles da rein. Wenn das soweit ist, muss ich nochmal vorbeikommen. Da gebe ich dann einen Rundgang.
Und was wird aus diesem Gebäude dann hier? Weil hier, das ist jetzt ja Showroom
und Produktion. Ja, das wird Verwaltung im unteren Bereich. Da kommt dann Personalabteilung, Einkauf und so weiter rein. Und dieser bisherige Showroom, das gibt so eine Art Forum für uns, wenn wir ein Fest feiern wollen oder wenn unsere Mitarbeiter mal ein 50er, ein 40er, ein 30er feiern wollen, können sie da rein und können da Celebration.
Ja, okay. Um halt auch nochmal Anziehungspunkt zu sein für die Außenwelt oder für Kunden. Kann natürlich auch spannend sein,
Veranstaltungen. Wobei ich glaube, die spannendsten Räume für Kunden entstehen jetzt in unserem neuen Gebäude.
Im Cube. Wann wird das fertig?
Juni.
Ach ja, geil. Ja, okay.
Glasfassade wird gerade montiert.
Okay. Und Innenausbau macht ihr wahrscheinlich selber.
Ja, klar. Na klar. Das ist die gleiche Konstellation wie bei unseren Gesundheitszentren. Also der veredelte Rohbau, den stellt wieder die Firma ZGB. Und wir gehen da mit unseren Gewerken nach innen, haben das innen auch komplett gestaltet und Planungsabteilung, auch meine Tochter Valerie, die ist da mit im Boot. Mhm. Und dann setzen wir das jetzt alles um.
Tschack. Mega. Jürgen.
Ich danke.
Schön war's. Absolut. Ich bin sehr gespannt, was noch passieren wird. Und sehr beachtlich, was sie hier aus dem Boden gestampft hat. Und es geht ja direkt weiter. Ja? Die drei Säulen müssen noch perfektioniert sein werden. Vielleicht kommt noch eine vierte Säule hinzu. Oder Schottland.
Oder Schottland. Oder wir kaufen Schottland.
Ja.
Nee, Schottland ist, das ist für mich so eine, da geht bei mir alles aus. Wenn wir dort sind, da fällt alles auf Null. Sehr gut.
Ja.
In den Highlands.
Man muss auch dazu sagen, das Gefühl hatte ich tatsächlich in Island über die Hochlandebene.
Ja.
Man fährt, jede Ecke sieht anders aus, über Stunden. Das ist eigentlich wie eine Art Meditation. Man kommt runter. Man friert zwar, gut, das liegt vielleicht auch dann schlechter Kleidung, aber man kommt da runter. Lässt du auch das in euer Design eigentlich einfließen? So die deinen schottischen Bezug?
Ich habe schon Praxen gehabt, also wir haben auf unserem Messestand eine Whisky-Lounge.
Ja, okay.
Wir haben die Räume hier ja nach einer Whisky, also das ist der Orkney-Raum.
Ja.
Das ist der obere Bereich zwischen Shetland und Schottland. Der vordere ist der Raum Isla, das ist schon der äußere Hebride. Da werden die rauchige, torfige Whiskys hergestellt. Und ansonsten, ich habe auch schon mal ein Projekt gehabt, da war die Kundin, war auch Schottland-Fan. Da haben wir da echt so eine Wand in Moorfarbe, also in so Torffarbe.
Geil.
Lackiert und habe von ein Bild von mir, was ich in Schottland im Urlaub gemacht habe, haben wir dann auf eine Wand gebracht von Ellen Dunn Castle. Also einer da drauf abfährt und wir sind da, also es werden auch die meisten Projekte, die ich noch betreue, die werden mit Whisky begossen. Das ist safe.
Entweder das eingelegt in Whisky oder
oder auch in der Band.
Ja.
Ich bin da zum Whisky gekommen, weil wir so einen Dudelsack, einen Pipe Major als Gast oft dabei haben.
Ah, okay.
Der ist wirklich Pipe Major der Queen's Own Highlanders.
Okay.
Und den haben wir da ein paar Mal da engagiert und haben gesagt, Mensch, komm doch mit und so. Und irgendwann hat er gesagt, hey, kann ich mal einladen? Ich mache mal ein Whisky-Tasting. Ne? Und bis dahin habe ich ganz wenig Alkohol auch getrunken gehabt. Und dann komme ich dahin, hat er 9 Whiskys aufgebaut und gesagt, ich bin tot heute Nacht. Und dann war das für mich eine Explosion der Geschmacksknospe. Und vor allem auch die rauchigen. Wo die anderen Jungs sagten, ja, die mache ich total. Wo die anderen gesagt haben, boah, der ist kaputt, oder? Nee, der hat's, der ist genial.
Ja.
Und deshalb habe ich jetzt, und dann habe ich halt auch begonnen, so ein bisschen, das war fast schon getrieben, eine kleine Whisky-Sammlung so aufzubauen und nach Schottland zu gehen. Meine Frau liebt es auch, die trinkt jetzt keinen Whisky, die riecht nur.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich daheim ziemlich viel Whisky und wir gehen jedes Jahr nach Schottland einmal oder jedes zweite Jahr. Schön.
Ah,
das, in Schottland ist auch so eine brachiale Landschaft, da gibt es alles, ja. Ne? Von Klippen bis hin zu Highlands, von grünen, ganz saftig grünen Gräsern bis zu den lahmen Schafen, denen du halt mit dem Auto hinterherfährst, bis er den Arsch auf rechts schiebt. Ne? Dann kannst du weiterfahren. Ja, krass.
Ja, das ist eine ganz eigene Kultur, gell? Das ist ganz ruhig da. Aber auch wild. Also die ja. Bars, da geht's ja. ab.
Ja, wenn wir da einchecken in Edinburgh oder so und du gehst in so einen Pub da rein, da bist du direkt verwandt. Also da gibt's ja gar keine Grenze in dem Sinn. Auch keine Grenze der Freundlichkeit, muss ich sagen.
Ja.
Also ich habe ganz freundliche Leute eigentlich nur kennengelernt in Schottland.
Schön. Auf Whisky und schönes Design und zufriedene Kunden.
Yes.
Vielen Dank. War ein sehr netter Einblick, sehr spannender Einblick.
Gerne.
Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Folge uns gerne auch auf YouTube und den gängigen Podcast-Plattformen und vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor. Vielleicht findet sich dein Vorschlag hier wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Johannes von medizinliebe.de.